Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Heute soll es um die größte und außergewöhnlichste Liebesgeschichte gehen, die ihr jemals gehört habt. Nämlich um die Liebesbeziehung, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Diese Beziehung fand vor circa 4000 Jahren vor Jesu Geburt statt, als unser allmächtiger Gott Himmel und Erde bildete und alles, was darauf ist. In der Bibel heißt es, dass Gott den Menschen nach seinem Abbild formte. Und er blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und Gott hat den Menschen im Garten Eden eingefügt, damit er die Erde bebaut, bewahrt, damit er sie pflegt, damit er etwas daraus macht, wie man im Schwarmländle sagt, schaffen. Doch, wie wir wissen, der Mensch, der hat gegen Gott rebelliert. Er aß die Frucht, er hat sich Gott widersetzt, er fiel ab. Und Gott hat ihn aus dem Paradies verbannt. Und so verfluchte Gott den Menschen und die Erde. Jetzt würde man eigentlich denken, was ist denn das für eine Liebesgeschichte? Ab jetzt müsste doch eigentlich Punkt sein. Jetzt, warum sollte es da noch weitergehen? Aber nein, Gott sagt, es geht weiter. Nämlich 1. Mose 3,15. Schlag mal bitte auf. Habt ihr die Bibel mit dabei? 1. Mose 3, Vers 15. Wer seine Bibel mit dabei hat, damit wir gemeinsam forschen können, was Gottes Wort uns sagt. 1. heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, du aber wirst ihm in die Ferse stechen. Seht ihr, was Gott hier macht? Er setzt gleich zu Beginn, setzt seinen Erlöser fest, dass eines Tages jemand kommen wird, der die Menschen retten wird. Denn wir müssen uns mal vorstellen, nach dem Sündenfall wurden die Menschen nicht mehr nach dem Abbild Gottes geschaffen. Wusstet ihr das? Sie wurden nach dem Abbild Adams geschaffen. Schlagt mal auf, 1. Mose 5, 1 bis 3. 1. Mose 5, 1 bis 3. Dort heißt es, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott die Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihm den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf, und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Abbild, und er nannte ihn Seth. So, jetzt wird's spannend. Wie kommen wir also wieder zurück zu Gottes Abbild? Jetzt schlag mal bitte auf, Kolosser 3, Vers 9 bis 10. Kolosser 3, 9 bis 10. Dort heißt es, lügt einander nicht an, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das heißt, durch unseren Erlöser, durch Jesus Christus, werden wir wieder verwandelt in das Ebenbild dessen, der uns geschaffen hat. Deswegen sagt auch Gott, Jesus Christus wird kommen. Gott sagt, es wird jemand kommen, der den Satan, den Teufel, den Kopf zertreten wird. Und genau so kam es auch. Die Propheten, die Sprachrohre Gottes zur damaligen Zeit, die haben nur die Berggipfel der Prophetie gesehen. Aber in diesen Berggipfeln, wisst ihr, wer dort war? Dort war Jesus. Und das hat den Menschen Liebe und Hoffnung gegeben. Nehmen wir einen Bileam. Bileam, ein Prophet Gottes, sagt, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn aber noch in der Ferne. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Bileam sagt, er sieht Jesus, aber noch in der Ferne. Aber er sieht ihn. Genauso auch Jesaja. 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, schreibt Jesaja, siehe, die Jungfrau, sie wird einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Der Herr ist mit uns. Wir sehen, dass unsere Geschichte hier mit einem Gott beginnt, der aus Liebe die Welt erschaffen hat und den Menschen nach seinem Ebenbild formte. Und diese bedingungslose Liebe, die selbst nach dem Sündenfall nicht endet, lädt uns ein, die Tiefe von Gottes Liebe zu erkunden und zu begreifen, dass wir trotz unserer Unvollkommenheit unglaublich über die Maßen geliebt sind von unserem Herrn und Erlöser. Gott hat sich nicht dazu entschieden, seine Geschichte alleine zu schreiben oder uns aus der Geschichte zu streichen, sondern er hat sich entschieden, seine Geschichte mit dir und mit mir weiterzuschreiben. Und das hat er schon lange, bevor wir im Mutterleib gebildet worden sind. In der Bibel heißt es, in den Psalmen, dass Gott uns schon als ungeformten Keim im Mutterleib sah und uns gebildet hat und es uns im Buch des Lebens eingeschrieben hat. Und es unsere, obwohl noch gar keine Tage bis dort waren. Also Gott hat seine Geschichte schon viel, viel vorher, bevor wir geboren wurden, mit uns angefangen zu schreiben. Doch die Frage ist, wenn wir eines Tages alt und grau sind, kaum noch Zähne im Mund haben, beziehungsweise noch genug, um eine Geschichte zu erzählen, und dann vom Lagerfeuer sitzen unsere Enkelkinder vor unseren Füßen, welche Geschichte möchten wir ihnen erzählen? Als Jugendlicher wollte ich immer meine Geschichte erzählen. Ich dachte mir, ich wollte immer, dass mein Name nie in Vergessenheit gerät. Dass Lieder und Bücher über mich geschrieben werden, so wie sie es über Achilles, Odysseus, Herkules, der mit seinen Händen Schiffe rausgezogen hat. Genauso dachte ich mir, so sollte mein Leben ablaufen. Doch dann, als ich Jesus Christus kennenlernte, erkannte ich, dass mein Name niemals in Vergessenheit geraten wird. Denn er hat mich beim Namen gerufen. Und er hat meinen Namen im Buch des Lebens eingeschrieben, genauso wie auch euren Namen. Und ab da hatte ich eine neue Geschichte zu erzählen. Nicht meine eigene Geschichte, sondern die größte Geschichte überhaupt, nämlich die Geschichte von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus, wie er für die Armen und die Verdorbenen und für die, die niemand haben wollte, gekommen ist, damit er sie erlöst. Und unter ihnen war auch ich. Und ich denke, einige von euch auch, denn sonst wärt ihr heute nicht hier. Jesus hat uns bei Namen gerufen, weil er uns liebt, weil er dich liebt. Jetzt haben wir gesehen, der König, der Messias, wird angekündigt. Doch wann kommt der Messias endlich an? In der Bibel heißt es in Galater 4,4, schlag mal bitte auf, Galater 4, Vers 4. Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Was genau bedeutet, als aber die Zeit erfüllt war? Wir sehen das zwischen Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament, und Matthäus, das erste Buch im Neuen Testament, liegen 400 Jahre Schweigen Gottes. Unglaublich, müsst ihr euch mal vorstellen, 400 Jahre Schweigen Gottes, in denen die Stimme Gottes selten oder rar wurde. Doch warum gab es dieses Schweigen? Zu einem war bis dorthin die Offenbarung Gottes vollendet. Es hat den Erlöser gebraucht. Und Gott musste vieles an Vorbereitung auch machen. Denn durch die Römer gab es eine einheitliche Sprache, es gab eine einheitliche Handelssprache, es wurde sogar für Frieden gesorgt durch Pax Romana. Also es gab auch einigermaßen Frieden in Rom. Ebenfalls wurden auch Gehwege gebaut, man konnte schneller von A nach B kommen. Bestimmt kennt ihr den Satz, nicht alle Wege führen nach Rom. Genau, weil die haben mega viele Wege gebaut, die haben Synagogen gebaut. Die Weltgeschichte begann sich langsam zu erfüllen nach dem Buch Daniel. Und Gott möchte uns damit etwas zeigen, nämlich als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zu einem, wir sollen dem Wort Gottes vertrauen, voll und ganz. Und zum anderen, Gottes Timing ist perfekt. Also das sehen wir wieder, Gottes Timing passt wie die Faust aufs Auge. Und wenn ihr manchmal denkt, ihr würdet Gottes Stimme nicht hören, dann schlagt die Bibel auf. Bei uns ist es anders, wir haben nicht das 400 Jahre Schweigen Gottes, sondern Gott ist unser Freund. Und wir können jederzeit zu Gott kommen, wir können mit ihm reden, wie ein Vater, beziehungsweise wie ein Sohn mit seinem Vater oder wie ein Freund mit seinem Freund. Wir sehen hier, dass eine Geschichte in die andere mündet. Aber alle Geschichten münden in Jesu. Genauso ist es doch auch bei uns. Jeder von uns schreibt seine Geschichte, aber unsere Geschichte mündet in die Geschichte von Jesu. Und sie geht auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dazu kommen wir noch. Doch kehren wir zurück. Wir sehen, dass allein schon die Geburt Jesu ein Wunder war. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. In Jesaja wird beschrieben, siehe, die Jungfrau wird einen Sohn gebären. Check, hat sie gemacht. Micha 5, Vers 1. Jesus wird in Bethlehem geboren. Ist genauso passiert. Biliam, ein Stern tritt hervor aus Jakob. Was haben die Weißen aus dem Morgenland gesehen? einen gigantischen Stern. Viele Theologen gehen davon aus, dass es eine Supernova war. Eine Supernova ist, wenn ein Stern explodiert. Und dieses Licht kann sogar die ganze Galaxie erhellen. Das ist unglaublich. Und die letzte Supernova, die fand, glaube ich, vor 700 Jahren statt, in einem kleinen Dorf in Indien, in China konnte man sie sehen. Und bis heute, wenn man mit diesem riesigen Teleskop ins Universum schaut, kann man diesen Sternstaub von dieser Supernova entdecken. Unglaublich. Auch in unserem Leben sollen wir immer wieder aktiv nach Gottes Zeichen und Wundern schauen. Egal wie klein oder wie groß die Begegnungen sein sollten und auch wie zufällig. Gott würfelt nicht, Gott hat für alles seinen Plan. Und es heißt in der Bibel, und Jesus wuchs heran und unter das Gesetz gestellt. Was bedeutet denn das, unter das Gesetz gestellt? Hier sehen wir, dass Gott der perfekte Vater ist. Er hat seinen Sohn nicht am Stich gelassen, sondern er hat ihn zu einem erliebt, seinen Sohn, und er hat ihm eine klare Richtschnur gegeben. Genauso sollen wir doch auch als geistliche Eltern sein oder als Eltern. Unsere Kinder von ganzem Herzen lieben, aber auch eine klare Richtschnur geben, sodass unsere Kinder gut aufziehen können, sodass sie zu guten Menschen werden, dass sie vielleicht eines Tages ein guter Bäcker, Schreiner oder Metzger werden, aber ein guter und ehrlicher, auf den man stolz sein kann, auf den unser Herr stolz ist und auch auf sich selbst stolz sein kann. Unser Jesus wuchs zu einem unglaublichen Mann heran. Zu einem unglaublichen, also Jesus war ja schon davor Gott, aber er wuchs zu einem unglaublichen Mann heran. Er hat die Menschen geheilt, er war für sie da, er war sich für nichts zu schade. Und so sehen wir gleich zu Beginn im Johannesevangelium, als Johannes Jesus sah, was hat er gesagt? Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und später, jetzt kommt das Spannende, fragt Johannes nochmal nach, durch seine Jünger, bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich der, von dem die Propheten gesprochen haben? So jetzt frage ich mich, wie konnte am Anfang Johannes sehen, dass das wirklich das Lamm Gottes war? Mir scheint es, als wäre es genauso wie damals bei Petrus, als Jesus fragte, für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat gesagt, mein Vater hat es dir offenbart, anders hättest du es niemals wissen können. Und da hat ja Jesus auch gesagt, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Jesus meinte nicht, auf Petrus will er seine Gemeinde bauen, sondern er meinte auf diesem Bekenntnis von Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Und so lässt dann Johannes nochmal nachfragen, bist du wirklich der Messias? Warum fragt er das? Die Menschen zur damaligen Zeit, die haben sich den Messias so vorgestellt, wie wir ihn in der Offenbarung haben. Mit feuernden Augen, einem zweischneidigen Schwert und dann wird er kommen und Gericht führen und alles verändern, die Römer beiseite schaffen. Doch sie haben nicht erkannt, dass Jesu Reich nicht von dieser Erde ist, sondern göttlich ist. Und Jesus antwortet den Leuten von Johannes und sagt, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Amen wird das Evangelium verkündigt und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Auch in unserem Leben gibt es bestimmt Momente, wo wir uns Fragen stellen, wo wir nicht alles begreifen in Gottes Wort. Und ich begreife auch nicht alles in Gottes Wort. Gottes Tiefe ist einfach unglaublich. Und das ist einfach alles so komplex. Ich glaube, eines Tages, wenn ich im Himmel bin, werde ich den Herrn fragen, was genau hast du denn hiermit gemeint gehabt? Aber das Tolle ist, wir dürfen dennoch unsere Fragen vor Gott bringen, vor unserem Mentor, in den kleinen Gruppen, vor dem Prediger. Und es ist auch gut, Fragen zu stellen, denn es geht ja schlussendlich um Leben und Tod. Ob ich Jesus annehme oder nicht, das ist eine Frage um Leben und Tod, wo ich die Ewigkeit verbringe. Wir haben uns angeschaut, der König wurde angekündigt, der Messias wurde angekündigt, der Messias ist angekommen. Doch der Messias wurde abgelehnt. Und das noch von seinen eigenen Leuten. Sein eigenes Volk hat es nicht begriffen. Die Betrachtung des Lebens Jesu und seiner Bedeutung in der Bibel bieten tiefe Einsichten in das menschliche Herz und die Notwendigkeit geistlicher Führung. Obwohl wir oft erwarten, dass Geschichten von Erneuerung und Akzeptanz geprägt sind, zeigt uns die Geschichte Jesu, dass die Wahrheit manchmal schwieriger zu erfassen und noch schwieriger zu akzeptieren ist. In der Bibel heißt es, das Licht kam in die Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat es nicht begriffen. Wir wissen alle, die Menschen hatten damals die Chance, Jesus anzunehmen, ihn zu ihrem König zu machen. Doch erinnert ihr euch noch, als die Menschen, als sie damals fragten, wen sollen wir freilassen, Barabbas oder Jesus? Für wen haben sie sich entschieden? Für den Barabbas. In der Bibel heißt es, dass Jesus an deiner und meiner Tür klopft. Er klopft an die Tür unserer Familie, an die Tür unserer Kinder, an die Tür von jedem von uns. Bist du bereit, deine Tür für Jesus Christus zu öffnen und gemeinsam mit dem Herrn der Herrscher an deinem Weg zu gehen? Wie öffne ich dem Herrn meine Tür? Im Gebet öffne ich ihm meine Tür, indem ich reflektiere und indem ich über Gott nachdenke und den Raum in meinem Herzen lasse. So öffne ich meine Tür, aber ebenfalls auch, indem ich sein Wort studiere. Gottes Wort kommt niemals leer zurück. Ihr kennt es bestimmt, wenn man Gottes Wort liest, man fühlt sich wie ein neuer Mensch, man fühlt sich voller Energie, voller Power, man könnte am liebsten die ganze Welt verändern. Aber sobald man mal nicht darin liest, fühlt man sich so schlapp, man fühlt sich, als würde etwas fehlen. Man ist hungrig, man ist durstig und man kann es einem nicht erklären, bevor man nicht hier drinnen liest. Jesus sagt in der Bibel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wir haben einen Weg, den wir gehen. Wir haben eine Wahrheit, an die wir glauben. Jesus Christus ist unsere Wahrheit. Viele Menschen meinen, wir haben nicht wirklich eine Wahrheit. Aber doch, die haben wir. Und an dieser Wahrheit sollen wir uns orientieren, sollen wir unser ganzes Leben aufbauen. Und dieser Wahrheit sollen wir unsere Kinder und Kindeskinder weitergeben, sodass auch sie ihr Leben darauf aufbauen können. In unserem Leben gibt es viele Momente, in denen wir vielleicht finanziell schlecht dastehen, vielleicht auch in unserer Liebesbeziehung oder auch in unserer Ehe läuft vielleicht schlecht. Aber Jesus sagt, wo du keinen Ausweg siehst, ich bin der Weg, ich helfe dir, ich bin der Ausweg. Komm mit mir, ich klopfe an, ich bin dein Freund, geh mit mir deinen Weg. Doch wie schon gesagt, die Menschen haben es damals nicht begriffen. Jesus hat auch an ihrer Tür angeklopft, doch sie haben ihn nicht angenommen. Und so geschah es, dass Jesus für uns und unsere Sünden gestorben ist und das auf einer der schlimmsten Arten und Weisen, die ein Mensch, die Gott, erdulden musste. Und stellt euch vor, ab diesem Abschnitt wäre ein Punkt. Jesus ist gestorben, Punkt. Aber so ist es nicht. Denn die Liebesgeschichte geht weiter, denn Jesus hat uns in seinem Wort gesagt, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus hat uns, liebe Geschwister, ein Versprechen gegeben. Ich habe euch auch letztes Jahr gesagt, dass ich eines Tages wiederkommen werde und ich bin da. Und wenn ich das als Diener Gottes sage, dann müsst ihr euch mal vorstellen, wenn mein Herr, unser Herr, und sein Versprechen gibt, dass er wiederkommen wird, dann Halleluja, Maranatha, unser Herr kommt. Und ein Teil dieses Verses hat sich schon erfüllt. Er ist hingegangen und er ist dabei, uns seine Stätte zu bereiten. Wir lesen in der Bibel, dass am dritten Tag das Grab leer war. Selbst Johannes und der Petrus haben sich gestritten, wer zuerst beim Grab war. Schlag mal auf, Johannes 20, 1-3, die Geschichte finde ich unglaublich. Johannes Kapitel 20, Vers 1-3. Dort heißt es, am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger. Also Johannes war immer so demütig, dass er sich nicht selber erwähnt hat, sondern entweder der andere Jünger oder der Jünger, den Jesus liebte. Okay, und jetzt kommen wir mal weiter. Den Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinernen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Und erst danach kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Da musste ich etwas schmunzeln, als ich drüber nachdachte. Worum ging es ihnen denn? Sie wollten das leere Grab sehen. Sie wollten sagen, schaut mal, wir glauben nicht an einen toten Gott, wir glauben an einen lebendigen Gott. Er ist auferstanden, unser Gott lebt. Und nun haben wir eine neue Geschichte zu erzählen. Wir haben eine Vision, wir haben ein Lied, was wir unseren Kindern und Kindeskindern weitergeben können. Sie waren glücklich, dass Jesus Christus lebt und sie es bezeugen konnten. Und wie es auch drinnen steht, Jesus macht uns Wohnungen. Ich habe meiner Mutter immer damals versprochen, dass ich eines Tages, wenn ich genug Geld habe, ihr ein Haus in Kroatien bauen werde. Dieses Versprechen hat jetzt jemand anderes für mich eingelöst, nämlich mein Stiefvater. Aber ich möchte mir Gold, Silber, kostbare Steine im Himmel sammeln. Und vielleicht eines Tages, wenn es der Herr schenkt, baut er mir dort eine Doppelhaushälfte, wo ich gemeinsam mit meiner Familie leben kann. Jesus hat uns versichert, dass er uns nicht allein lässt. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der mit uns und für uns kämpft. Wir haben keinen Geist der Schwachheit, sondern wir haben einen Geist, einen Kämpfergeist haben wir, der hinausgehen will, der etwas verändern möchte, der etwas bewegen möchte. Jesus hat auch verkündigt, dass er wiederkommen wird. Eines Tages wird sich der Himmel öffnen, liebe Geschwister. Stellt euch das vor. Der Himmel wird sich öffnen. Und unser Herr kommt zu uns zurück und alle Heiligen mit ihm. Und dann wird sich jedes Knie vor ihm beugen. Wir dürfen niemals vergessen, dass der größte Mann der Geschichte Jesus war und ist. Er hatte keine Diener, doch sie nannten ihn Meister. Er besaß keine formelle Ausbildung an einer Bibelschule. Dennoch nannten sie ihn Lehrer. Er verfügte über keine Medikamente, doch sie nannten ihn Heiler. Er führte keine Armee, doch Könige fürchteten ihn. Er gewann keine militärischen Schlachten, und doch eroberte er die Welt. Er beging keine Staatsverbrechen, doch sie kreuzigten ihn. Er wurde in ein Grab beigesetzt, doch er lebt. In der Bibel heißt es, schlagt bitte auf, Philipper 2, Vers 9 bis 10. Philipper 2, Vers 9 bis 10. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge, derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehren Gottes des Vaters. Jesus Christus, unser Herr, sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und eines Tages wird er wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und selbst dann, liebe Geschwister, ist unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende. Denn in der Bibel heißt es, dass wir von Ewigkeit zu Ewigkeit bei unserem Herrn sein werden. Das bedeutet, dass unsere Geschichte mit unserem Gott gerade erst begonnen hat. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit er für uns und unsere Sünden stirbt. Ich danke dir, Herr, dass du uns frei gemacht hast, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass wir keine Einzelkinder sind, sondern eine Großfamilie. Ich bitte dich, Herr, schenk, dass deine Gemeinde wächst. Schenk, dass viel mehr Menschen zum Glauben kommen, bis der Letzte hinzugetan ist. Wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen. Und wir bitten dich, Herr, komm bald, Maranatha. Amen.